Schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier heute als Vertreter des DGB Hessen zu dem Thema sprechen kann, ist der Sozialstaat noch bezahlbar? Sie kennen die These von Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftlern, von Politikerinnen und von Politikern und unsere Gegenpartei. Die Unternehmerverbände gehören da auch zu oder müssen da auch genannt werden, wenn die These vertreten wird, dass der Sozialstaat oder allgemeiner die Tätigkeit der öffentlichen Hand in der gegenwärtigen Form so nicht mehr finanzierbar ist. Das Ganze findet man auch in abgewandelten Zitaten häufig oder in Äußerungen, die einen ähnlichen Wortlaut haben. Zum Beispiel, wir haben in der Vergangenheit über unsere Verhältnisse gelebt und können uns vieles nicht mehr leisten. Das geht in die gleiche Richtung. Das zielt auch darauf ab. Sozialleistungen, alles das, was mit sozialen Ausgaben, aber auch darüber hinausgehende Sachen zu beschränken. Also wenn es um die Tätigkeit der öffentlichen Hand geht. Beliebt ist auch zu behaupten, dass wir auf Kosten der kommenden Generationen leben, wenn wir so weitermachen. Dass wir quasi den möglichen Tätigkeiten, die gerade die öffentliche Hand vollführt. Dann Ökonomen vertreten in der Regel, in Deutschland ist das zumindest so, das ist die übergroße Mehrheit, die These, dass Marktprozesse grundsätzlich effizienter und effektiver sind als die staatliche Tätigkeit. Und daraus wird dann politisch in der Regel abgeleitet das Postulat vom schlanken Staat. Also wenn Sie in den Koalitionsvertrag der hessischen Landesregierung reingucken, der Regierung Koch-Hahn, dann werden Sie da explizit ein Bekenntnis zu diesem schlanken Staat finden. Begründet wird das häufig relativ platt dann einfach damit, dass die deutsche Staatsquote ja im internationalen Vergleich furchtbar hoch ist und dass man die halt eben senken muss. Besonders beliebt ist der Verweis auf die angeblich so furchtbar hohe deutsche Staatsquote beim jetzigen Außenminister. Also Herr Westerwelle, wenn der irgendwo in der Talkshow sitzt, werden Sie in der Regel, wenn es auf staatliche Tätigkeit geht, von ihm die Äußerung hören, dass die deutsche Staatsquote so furchtbar hoch ist, gerade im internationalen Vergleich, und dass man die eben senken muss. Wirtschaftswissenschaftler neigen dann auch dazu, also Verteilungsgerechtigkeit, das Postulat der Verteilungsgerechtigkeit als mit den Möglichkeiten des allgemeinen Wirtschaftswachstums in Konflikt darzustellen. Also da wird gesagt, es gibt einen Widerspruch zwischen Verteilungsgerechtigkeit, also was für die Verteilungsgerechtigkeit zu tun auf der einen Seite, oder eben was fürs Wirtschaftswachstum zu tun. Das macht in Deutschland auch die übergroße Mehrheit der Wirtschaftswissenschaftler. Ausgeblendet werden dabei allerdings eben komplett nachfrageseitige Aspekte, dass eben dann, wenn man gerade eben Menschen, die nicht sehr viel Geld haben, wenn man denen zusätzlich was gibt, dass die es halt komplett verausgaben und dass das einen deutlich höheren Nachfrageeffekt hat, als wenn man Geld eben Leuten gibt, die sowieso schon ein sehr hohes Einkommen haben, denn die sparen das, was sie dann zusätzlich noch bekommen. Soweit zur Einstimmung auf dieses Thema. Was ich Ihnen jetzt präsentieren will, ist eigentlich eine einfache empirische Abarbeitung an dem, was ich hier gerade so als Thesen hier aufgezählt habe. Ich will mich zunächst kurz widmen dieser Frage nach der Staatsquote, wie die aussieht, die deutsche im internationalen Vergleich, wie sie sich entwickelt hat. Das, denke ich, wird vielleicht doch den einen oder die andere wundern, wie das aussieht, und ich will mich dann vor allen Dingen widmen, nicht der Ausgabenseite, sondern der Einnahmenseite. Man muss natürlich staatliche Ausgaben und auch Sozialleistungen und sozialstaatliche Aufgaben irgendwie finanzieren, und leider wird in Deutschland der Blick in der Regel nicht auf die Einnahmeentwicklung gerichtet und da insbesondere auf die Steuerpolitik. Ich werde Ihnen hier gleich zeigen, wie sich die Steuereinnahmen entwickelt haben seit dem Jahr 2000 und auch was hinter dieser Entwicklung hintersteht. Wir haben nämlich dramatisch hohe Steuerausfälle zu verzeichnen durch Steuerreformen in der Bundesrepublik, die dann tatsächlich auch zu Finanzierungsengpässen geführt haben. Ich werde auch ein bisschen was sagen zu der Verteilungsseite dieser Steuersenkung, werde auch dann nochmal kurz in einem dritten Schritt eingehen auf die Folgen, die das hat für öffentliche Investitionen, für Bildung und auch für die öffentliche Beschäftigung. Zunächst aber kurz zur Staatsquote. Die Die Staatsquote, das ist also das ist eine Quote, das ist eine Verhältniszahl. Man setzt da ins Verhältnis zum einen die staatlichen Ausgaben, die stehen oben, stehen im Zähler und im Nenner unten steht das Sozialprodukt. Das ist also eine einfache Verhältniszahl. Da ist, wie gesagt, die gängige Behauptung, die deutsche Staatsquote wäre furchtbar hoch und oft wird dann auch suggeriert, sie wäre dauernd gestiegen. Also ich habe hier mal abgebildet die Entwicklung der deutschen Staatsquote vom Jahr 2001 bis zum Jahr 2008. Sie ist jetzt natürlich im Zuge der Konjunkturmaßnahmen und auch des Einbruchs des Sozialproduktes wieder gestiegen. Aber interessant ist eben zu gucken, wie ist es denn eigentlich in den Jahren vor Ausbruch dieser Weltwirtschaftskrise gewesen. Und man sieht hier, dass Deutschland einen dramatischen Rückgang bei der Staatsquote zu verzeichnen hatte. Die Staatsquote ist von über 48% im Jahr 2003 gefallen auf unter 44% im Jahr 2008. Das ist ein ziemlich drastischer Rückgang. Ja? Die Staatsquote ist die Staatsausgaben geteilt durch das gesamte Sozialprodukt. Das ist die Definition der Staatsquote. Jetzt, da lag sie, da müsste ich jetzt nachsehen, vor 1980 rum lag sie auch ungefähr bei 46-47%, so in dieser Größenordnung. Also sie hat jetzt schon ein ziemliches, sie ist jetzt, liegt jetzt ziemlich weit unten, also deutlich tiefer lag sie vor 1970 oder auch Anfang der 70er Jahre. Man hat dann damals noch unter den Zeiten der sozialliberalen Koalition den Sozialstaat auch ausgebaut in verschiedenen Stufen. Natürlich, da sind auch die Sozialleistungen mit drin. Ja, das ist eine erweiterte, aber ich kann jetzt hier kein. Da sind auch, das ist ein sehr weiter Begriff. Also das ist ein sehr weiter Begriff, diese Staatsquote hier. Da sind auch die ganzen Sozialversicherungssysteme auch mit drin. Es ist jetzt eben interessant zu gucken, wie sieht das im internationalen Vergleich aus. Da wird eben immer behauptet, Deutschland hätte eine furchtbar hohe Staatsquote. Wie Sie hier sehen, stimmt das nicht. Ich habe hier die Staatsquote, das sind Zahlen von Eurostat, also von dem Europäischen Statistischen Amt. Da sehen Sie den deutschen Wert im Jahr 2008, rot, das sind 43,7%. Und im Durchschnitt der EU liegt die Staatsquote bei ungefähr 47%. Und Sie sehen, es gibt viele Länder, die haben eine deutlich höhere Staatsquote. Jetzt wird man sich natürlich fragen, ja, warum ist denn die deutsche Staatsquote eigentlich gesunken? Was steckt dahinter? Dahinter steckt, wenn man das mal für so einen 10-Jahres-Zeitraum sich anschaut, eine enorm restriktive Ausgabenpolitik. Das heißt, der deutsche Staat ist Sparweltmeister im Vergleich zu allen anderen Industrieländern. Ich habe das mal ausgewertet für den Zeitraum 98 bis 2007. Für diesen Zeitraum findet man bei Eurostat Daten. Danach sind die nominalen Staatsausgaben in Deutschland um 1,4% im Jahr gestiegen, also das ist nicht preisbereinigt. In Europa liegt der Anstieg im Durchschnitt, im jährlichen Durchschnitt bei 4,1%, Deutschland 1,4%. Deutschland liegt da ganz am Ende. Wenn man das Ganze preisbereinigt, also die staatliche Ausgabentätigkeit, die Anstiege dann preisbereinigt, dann stellt man fest, dass bei Deutschland real ein Rückgang um 0,2% in diesem Zeitraum 1998 bis 2007 da ist. Also wir haben in Deutschland keine wuchernde Staatstätigkeit. Genau das Gegenteil ist der Fall. Mit den entsprechenden Folgen eben für die Binnenkonjunktur, das ist Ihnen bekannt, vor der Weltwirtschaftskrise hatten wir einen boomenden Export und eine stagnierende Binnenkonjunktur, eine stagnierende Binnennachfrage. Da spielen zum einen natürlich Einkommensentwicklungen, Lohnentwicklungen eine Rolle, aber eben auch die staatliche Nachfrage spielt da eine Rolle, die Entwicklung der staatlichen Nachfrage. Und dieser da niederliegende Binnenkonsum hat eben als wesentliche Ursache diese enorme Spartätigkeit der öffentlichen Hand. Wirtschaftspolitisch erfolgreiche Länder, die häufig dann auch so als Vorbilder genannt werden, das sind vor allen Dingen die skandinavischen Länder. Dänemark, der hessische Ministerpräsident bezieht sich hier auch so gerne auf Dänemark. Die haben einen wesentlich größeren Staatssektor, auch wesentlich mehr öffentlich Beschäftigte. Wenn ich Zeit habe, zeige ich Ihnen dahinter mal noch, wie groß denn der öffentliche Sektor, die öffentliche Beschäftigung in den skandinavischen Ländern ist und wie groß sie in Deutschland ist. Das sind alles Sachen, die hier in der deutschen Debatte keine Rolle spielen. Es wird hier immer irgendwas behauptet in Bezug auf die Staatstätigkeit, was nicht stimmt. Und gerade die internationalen Vergleiche stimmen nicht. Und man müsste sich eigentlich dann tatsächlich eben zur Kenntnis nehmen, dass Länder, die allgemein als Vorbilder dargestellt werden, Schweden, Finnland, Dänemark, dass die Staatssektoren haben, die deutlich größer sind und entsprechend eben auch die Staatsquote deutlich größer ausfällt. Das also zur Staatsquote. Ich hatte gesagt, ich werde als zweites eingehen auf die Einnahmeentwicklung in Deutschland. Denn die ist natürlich, wenn man sich Defizite anguckt bei öffentlichen Haushalten, genauso wichtig wie die Ausgabenseite. Ich habe Ihnen gezeigt, auf der Ausgabenseite ist keine expansive Entwicklung feststellbar. Im Gegenteil, es ist sehr, sehr stark gespart worden in den letzten 10 Jahren vor der Weltwirtschaftskrise. Wenn man sich jetzt die Einnahmeseite anschaut, dann staunt man, weil da findet man was, was hier in der öffentlichen Debatte, eben wenn es um staatliche Tätigkeit überhaupt keine Rolle spielt. Es wird ja immer nur nach Steuersenkung gerufen. Wahlkämpfe in Deutschland werden über Steuersenkungen geführt. Und tatsächlich sind in Deutschland die Steuern gesenkt worden, und zwar ganz massiv und besonders stark zu Zeiten der rot-grünen Bundesregierung. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch jemand sich erinnert, im Jahr 1999 war es, traten der damalige Bundeskanzler und sein Finanzminister, der frühere hessische Ministerpräsident Hans Eichel, wie die Weihnachtsmänner, aber auch kurz vor Weihnachten vor die Presse und haben verkündet, dass sie die größte Steuerreform aller Zeiten machen wollen. Die haben sie auch gemacht. Die ist dann im Jahr 2000 verabschiedet worden. Gesenkt worden sind massiv die Unternehmenssteuern und der Spitzensteuersatz der Einkommensteuer. Von damals 51%, der war 2 Jahre vorher, lag er sogar noch bei 53%, auf 42%. Und man hat bei der Körperschaftssteuer, das ist die Steuer, die Aktiengesellschaften und GmbHs zahlen, da hat man die Steuersätze gesenkt. Und es ist zu massiven Steuerausfällen gekommen. Die liegen in der Größenordnung, wenn man die gesamte rot-grüne Steuerpolitik betrachtet, von 40 Milliarden Euro. Ich habe mit einem Kollegen zusammen die ganzen Sachen nachgerechnet. Das ist ja aufwendig, das zu machen, Steuerausfälle zu berechnen, das auch fortzuschreiben. Ich kann Ihnen das aber hier präsentieren, also vom Jahr 2000 an bis zum Jahr 2011, wie die Steuerausfälle pro Jahr für die öffentliche Hand aussehen. Sie sehen hier, also diese Steuerreform ist in Kraft getreten. In mehreren Stufen ist die ja gekommen, was Rot-Grün damals beschlossen haben. Das war eine 3-stufige Reform bei der Einkommensteuer. Sie sehen hier die Mindereinnahmen aufgrund der Steuerreform. Ich gehe das jetzt etappenweise ein bisschen durch. Ist das zu sehen? Oder ist
das ist zu sehen. Ich habe die Frage, Mindereinnahmen im Vergleich zu was? Mindereinnahmen im Vergleich zum vorigen?
Zum vorherigen Stand. Also es sind hier quasi wiedergegeben die jeweiligen Steuerausfälle. Sie werden auch sehen, die Steuerausfälle gehen auch zurück. Das erläutere ich gleich, was das ist. Das sind jeweils abgebildet die Ausfälle aufgrund von Steuerrechtsänderungen. Und zwar ab dem Jahr, Steuerrechtsänderungen ab dem Jahr 98, aber hier angefangen im Jahr 2000. Also das sind quasi, wenn es keine Steuerrechtsänderungen gegeben hätte, seit 1998 wird alles auf der Nulllinie laufen. Und was ich Ihnen hier zeige, ist das, was steuerreformbedingt an Ausfällen da ist. Sie können das im Prinzip berechnen, wenn Sie, aber wie gesagt, es ist sehr aufwendig, wenn Sie diese Finanztableaus des Finanzministeriums da zugrunde legen. Ich habe das zusammen mit einem Kollegen, mit dem Achim Truger vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, mit dem arbeite ich häufiger zusammen. Wir haben das gemacht und haben das hier fortgeschrieben. Das wird sehr wahrscheinlich auch demnächst im Detail sogar runtergebrochen auf Hessen, auf die Kommunen, also Ausfälle bei den Kommunen und beim Land von der Gewerkschaft Verdi. Ich hoffe, dass Sie das dann publizieren werden. Wir haben da im Moment ein Gutachten für die, das ist fast fertig, daraus sind auch diese Zahlen. Wie gesagt, das hier sind die Steuerausfälle. Sie sehen hier, das sind Milliarden Euro und Sie sehen hier, was sich da von Jahr zu Jahr so tut. Also bei Rot-Grün haben Sie Ausfälle dann in der Spitze von über 40 Milliarden Euro aufgrund der Steuerpolitik. Wie gesagt, aufgrund der enormen Steuersenkungen, die vorgenommen worden sind, da schrittweise. Sie haben dann, sehen Sie hier, dass mit der Übernahme oder mit dem Antritt der Regierung Merkel sich dann vor allen Dingen ab dem Jahr 2007 da merklich was tut. Die Steuerausfälle werden geringer. Darin spiegelt sich wieder vor allen Dingen die Mehrwertsteuererhöhung, diese 3 Prozentpunkte. Also man hat ja dann mit Antritt, also als die Regierung Merkel drangekommen ist, haben die gesagt, das geht so nicht mehr, die Ausfälle sind zu hoch. Man hat ja auch dann ein Konjunkturtal hinter sich. Wir müssen jetzt hergehen und müssen die öffentliche Hand stärken und müssen man hat dann eben gesagt, man erhöht die Mehrwertsteuer um 3 Prozentpunkte. Deshalb gehen die Steuerausfälle, die reformbedingten Steuerausfälle, hier zurück auf 20 Milliarden Euro. Das hat man quasi wieder reingeholt. Man hat natürlich dann gleichzeitig auch noch wieder die Steuern gesenkt. Also die Regierung Merkel, also die erste Regierung Merkel, also die Große Koalition hat die Steuern gesenkt. Man hat nicht nur Steuern erhöht, man hat ja auch die Unternehmenssteuern dann nochmal wieder gesenkt, die Unternehmenssteuerreform 2008. Da hat man den Unternehmen dann nochmal wieder 5 Milliarden Euro zukommen lassen. Und wir haben dann, das sehen Sie ja auch, dann wird es ab dem Jahr 2009 nehmen die Ausfälle wieder zu. Das sind die Maßnahmen in den Konjunkturpaketen. Also häufig denkt man ja bei den Konjunkturpaketen nur an diese Investitionsmaßnahmen, die getroffen worden sind, die eingeleitet worden sind, die ja im Prinzip auch gut sind. Hessen hat ja nochmal so ein Sonderinvestitionsprogramm in Höhe von 1,7 Milliarden Euro. Aber man hat im Rahmen der Konjunkturpakete eben auch kräftig die Steuern gesenkt. Und damit reißt man auf Dauer weitere Löcher in die öffentlichen Kassen. Das ist kaum diskutiert, kaum in der Öffentlichkeit bekannt. Beide Konjunkturpakete weisen Einnahmeverluste aus in der Größenordnung von 11 Milliarden Euro auf Dauer. Und wir haben ja jetzt zuletzt dann noch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz bekommen. Das bringt auch nochmal Ausfälle in der Größenordnung von 8,5 Milliarden Euro mit sich, sodass wir summa summarum im Jahr 2010 mit 50 Milliarden Euro weniger an Einnahmen dastehen. Also das ist in diesem Jahr weniger da aufgrund von Steuerreformmaßnahmen, die ab dem Jahr 1998 auf den Weg gebracht worden sind. Man muss auch, denke ich, sich angucken, welche Verteilungswirkung diese Steuerreformmaßnahmen gehabt haben. Weil es ist ja immer die Frage, wo senke ich Steuern, wo erhöhe ich sie? Besonders beglückt worden sind die Unternehmen. Da muss man sagen, da haben die Unternehmerverbände ziemlich gute Lobbyarbeit geleistet. So erfolgreich sind wir Gewerkschaften leider nicht. Denn der Unternehmenssektor ist um ungefähr 20 Milliarden Euro entlastet worden. Das sind übrigens Zahlen, die können Sie auch entsprechende Publikationen, wenn Sie das zusammen addieren, vom Bundesfinanzministerium entnehmen. Und besonders beglückt worden sind natürlich auch reiche Haushalte. Das ist schon offensichtlich, wenn Sie sich vor Augen führen, dass der Spitzensteuersatz im Jahr 98 noch bei 53%
und im Jahr,
ja, die Leistungsträger, die sind kräftig entlastet worden. Also wenn Sie sich vor Augen führen, dass der Spitzensteuersatz vor noch nicht allzu langer Zeit bei 53% bzw. 51% gelegen hat. Also die ganze Steuerpolitik hat summa summarum eine enorme soziale Schieflage, natürlich auch durch die Mehrwertsteuererhöhung, denn die Mehrwertsteuererhöhung trifft vor allen Dingen mittlere und kleine Einkommen, weil die einfach weniger sparen, die geben einfach einen Großteil ihres oder einen größeren Teil ihres Einkommens aus gegenüber denjenigen, die viel Geld haben und dann eben auch sparen, was gespart wird, unterliegt eben erstmal nicht der Mehrwertsteuer. Also sie haben eine enorme soziale Schieflage in diesen ganzen Steuerreformen drin, summa summarum, und sie haben gigantische Steuerausfälle. Wenn das Ganze jetzt weitergeht, es ist ja angekündigt von der Bundesregierung im Koalitionsvertrag, dass wir noch eine Steuerreform bekommen. Dann sieht es im Jahr 2011 so aus. Dann haben wir 70 Milliarden Euro weniger in der Kasse, in den öffentlichen Kassen. Und was das für eine Größenordnung ist, können Sie sich vor Augen führen, vielleicht so, wenn Sie sehen, dass der hessische Landeshaushalt ein Volumen von Pi mal Daumen 20 Milliarden Euro hat, bereinigte Ausgaben. Also wir haben jetzt schon das 2,5-fach an Steuerausfällen des hessischen Landeshaushaltes für die öffentliche Hand insgesamt zu verkraften. Das fällt eben auf den Bund, ein Teil der Ausfälle, ein Teil auf die Länder und ein Teil auf die Kommunen. Und wenn wir noch eine Steuerreform bekommen, das ist ja angekündigt, dann hat die öffentliche Hand quasi Ausfälle vom 3,5-fachen des Volumens des hessischen Landeshaushaltes zu verkraften. Also das ist die Einnahmenpolitik, die leider, leider so gut wie überhaupt keine Rolle in der öffentlichen Debatte spielt, wenn es denn um die Bewertung der staatlichen Ausgaben geht und ob man jetzt sparen muss oder ob man Ausgaben vielleicht erhöht oder also öffentliche Haushaltsdebatten gehen in der Regel immer nur mit in eine Richtung, nämlich zu sparen, ohne einen Blick auf die Einnahmeseite zu werfen. Leider beschäftigt sich halt auch niemand damit. Wir sind die Ersten, also der Kollege Truger und ich, die überhaupt diese Zahlen veröffentlichen. Wir haben sie auch schon mal im Jahr 2007 Sachen so veröffentlicht. Damit beschäftigt sich keiner. Das Finanzministerium gibt solche Zahlen natürlich auch nicht raus. Die verweisen höchstens mal mit Stolz darauf, wie sich die Staatsquote entwickelt hat, dass sie gefallen ist. Solche Sachen haben sie dann unter Steinbrück noch gefunden auf der Homepage. Aber wie das bei der Steuerpolitik gelaufen ist, welche gigantischen Ausfälle wir hier zu verkraften gehabt haben, das lässt man lieber unter den Tisch fallen. Und die Verteilungswirkung Da wird dann sogar in der Regel angefangen zu sagen, dass das nicht stimmt, also dass keine soziale Asymmetrie da ist. Also der Finanzminister Eichel hat dann sogar Protestbriefe flächendeckend an die Gewerkschaften geschickt, als sie darauf hingewiesen haben, dass Einkommensmillionäre durch die Eichelschen Steuerreformen 100.000 Euro mehr in der Tasche haben nach Steuern. Da gab es dann sogar wütende Protestbriefe aus dem Finanzministerium. Ich werde wirklich um 12 Uhr Schluss machen, dann ist noch Zeit, vielleicht bin ich auch ein bisschen vorher Schluss für Fragen. Ich will jetzt noch mal kurz die konkreten Folgen der Steuersenkungen beleuchten. Es ist klar, sowas setzt natürlich Sparzwänge. Gerade dann, wenn auch noch Sachen da sind wie der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt, den man einhalten muss, oder jetzt eben diese Schuldenbremse, diese ominöse, völliger Irrsinn. International sagen Ökonomen, das ist Wahnsinn, sowas zu machen. Auch da habe ich an der Simulationsberechnung für das Land Hessen mitgearbeitet. Die haben wir dann, der DGB Hessen hat die dann vorgestellt, was das für Auswirkungen hat. Das wird, wenn man das einhalten will, bis zum Jahr 2020, hängt natürlich immer auch vom Wirtschaftswachstum an und damit dann vom Steueraufkommen, aber das wird sehr wahrscheinlich Folgen haben, wenn das umgesetzt wird, die noch schlimmer sind als diese Operation sichere Zukunft. Also die Folgen werden schlimmer sein, was den Sparzwang angeht, als das, was man unter der Operation sichere Zukunft schon gemacht hat. Da hat man ja 1 Milliarde Euro ausgehend von einem aufgestellten Haushalt eingespart. Ich will Ihnen jetzt noch ein paar Sachen mal zeigen, wo Deutschland eigentlich bei bestimmten Quoten, bei bestimmten Kennziffern steht mittlerweile, weil auch das in der öffentlichen Diskussion wenig bekannt ist und das ist eben Folge dieser Steuersenkungspolitik. Ich habe Ihnen hier abgebildet für das Jahr 2008 die öffentlichen Investitionen, auch wieder als Anteil am Sozialprodukt. Öffentliche Investitionen, das sind Ausgaben der öffentlichen Hand zum Erhalt von Straßen, zum Erhalt von Gebäuden, zum Beispiel Schulgebäuden, Hochschulen, da zählt die Feuerwehr zu, wenn da irgendwie Geld ausgegeben wird. Da zählen natürlich Schwimmbäder zu, wenn Kommunen irgendwelche Kinderspielplätze oder sowas instand halten. Das alles sind öffentliche Investitionen. Deutschland ist in Europa ziemlich am Ende, wenn man bei dieser Quote. Sie werden nur noch Österreich finden, das weniger Mittel für öffentliche Investitionen ausgibt. Deutschland gibt bezogen auf das Sozialprodukt 1,5% an öffentlichen Investitionen aus. Hier hinter mir sehen Sie die entsprechenden Vergleichswerte von anderen Ländern. Sie sehen hier, dass in der Eurozone, also in den Euro-Ländern, der Schnitt bei 2,5% Anteil am Sozialprodukt liegt. Da liegt Deutschland 1,5% drunter. Die USA geben 3,5% ihres Sozialproduktes für öffentliche Infrastrukturinvestitionen aus. Frankreich 3,2% und so weiter. Aber Sie sehen hier, Deutschland liegt da ganz am Ende. Jetzt werden Sie natürlich, wird vielleicht der eine oder der andere denken, das ist aber das Jahr 2008, was da abgebildet ist. Wir haben doch jetzt diese Konjunkturprogramme und da ist doch Geld ausgegeben worden. Das stimmt. Nach der Prognose von Eurostat wird diese deutsche Investitionsquote dadurch auf einen Wert von 2% steigen. Da können Sie sich ungefähr ausmalen, wie groß hier eigentlich der Investitionsstau mittlerweile ist und welche Anteile eigentlich aufgewendet werden müssten, um die öffentliche Infrastruktur auf Dauer in einem vernünftigen Zustand zu halten oder sie auch gegebenenfalls zu verbessern. Das sind auch Langfristfolgen, die bei ausgelassenen Infrastrukturinvestitionen sichtbar werden. Das wird man nicht innerhalb von 2, 3, 4 Jahren sehen, weil wenn Sie Bausubstanz nicht entsprechend erneuern, dann macht das erstmal eine Weile gut gehen, also zum Beispiel Straßen. Straßen ist ein ganz, ganz großer Posten bei dieser öffentlichen Infrastruktur, dann kriegen die Straßen halt langsam Löcher. Das Problem ist nur, je länger Sie warten mit der Erneuerung, gerade wenn es um Bausachen geht, Tiefbau, Hochbau, desto teurer wird das Ganze. Da gibt es entsprechende Untersuchungen zu, da hat auch das Deutsche Institut für Urbanistik, das ist dieses Forschungsinstitution der kommunalen Spitzenverbände, die haben da viele Sachen zu publiziert. Da kann man sowas auch nachlesen im Detail. Wie gesagt, das wird eine Langfristfolge hier dieser sehr geringen öffentlichen Investitionsquote sein. Die zweite Folge dieser Steuersenkungen und der Sparpolitik, die hier betrieben wird, sind sehr niedrige Bildungsausgaben im internationalen Vergleich. Das sind die Daten von der OECD, jedes Jahr im September veröffentlicht in der Publikation Bildung auf einen Blick. Da können Sie sehen, wo Deutschland steht, nämlich ganz hinten. Noch nicht ganz hinten, aber fast ganz hinten. Also der Anteil der Bildungsausgaben am gesamten deutschen Sozialprodukt beträgt keine 5%. Da gibt es dann ein paar Länder, die stehen noch schlechter da. Das ist dann Irland, Spanien, die Slowakei und die Türkei. Der Durchschnitt der OECD liegt bei 6,1%. Wenn Sie die Steuern senken, es den Reichen und den Unternehmern hinterher schmeißen, haben Sie bei der öffentlichen Hand halt kein Geld, um entsprechend Leute an den Hochschulen einzustellen, um entsprechend vernünftige Klassengrößen bieten zu können, um in Kindertageseinrichtungen entsprechend kleine Gruppen zu haben. Und es ist dann auch kein Wunder, wenn das deutsche Bildungssystem das ist, was die größte soziale Diskriminierung aufweist. Natürlich spielen da auch andere Dinge eine Rolle bei dieser sozialen Diskriminierung, dass wir nach wie vor an diesem dreigliedrigen Schulsystem festhalten. Das sind organisatorische Fragen, die das Bildungssystem angeht. Aber es spielt eben auch eine Rolle, wie so ein Bildungssystem finanziell ausgestattet ist, wie es mit Personal ausgestattet ist, welche Sachmittel da sind. Und wie gesagt, Deutschland steht da sehr, sehr schlecht da. Ja. Nein, das sind auch, nein, da sind auch da, nee, das sind die Gesamtausgaben, da sind auch noch die gesamten Bildungsausgaben. Das Ganze wird im Grunde noch schlimmer, gut, dass Sie nachfragen. Hier sind auch noch die Ausgaben der Unternehmen mit drin. Wir haben ja in Deutschland die duale Berufsausbildung und die duale Berufsausbildung ist natürlich was nochmal also die deutsche Quote da günstiger erscheinen lässt. Also weil das, da haben Sie viele private Gelder auch nochmal drin. Also wenn Sie quasi nur staatlich nehmen, steht Deutschland nochmal etwas schlechter da.
Mich interessiert halt der absolute Wert in Zahlen, also wie viele Milliarden das sind, 4,8% sind, wie viele Milliarden von wie viel Ausgaben.
Das spielt, das ist eine, oder müsste ich jetzt nachgucken, das können Sie, da gucken Sie in dieser, da müssen Sie in diesem Education at a Glance, heißt es, ich glaube, das ist auf Englisch runterladbar, frei, da müssen Sie nachgucken, ich denke, dass das auch drin steht, aber das ist nicht relevant, Sie müssen solche Sachen immer am Sozialprodukt spiegeln. Also genau wie die öffentlichen Investitionen, also wenn Sie ein Land wie die USA haben, die haben natürlich gigantisch hohe öffentliche Investitionen, das Land ist riesig groß, im Vergleich meinetwegen zu Schweden, aber Sie müssen ja gucken, müssen das immer in der Wirtschaftsleistung spiegeln, egal was Sie da machen. Wie gesagt, das die Zahlen, die Bildungszahlen. Ich möchte Ihnen auch noch zeigen, weil das sind auch Sachen, die sich eigentlich niemand wirklich anguckt, wahrscheinlich auch die politischen Entscheidungsträger aus nachvollziehbaren Gründen nicht gerne angucken, und zwar den Anteil der öffentlichen Beschäftigung an der Gesamtbeschäftigung. Es ist sehr, sehr schwer, da international vergleichende Zahlen zu finden. Ich habe sie gefunden bei der ILO, die stellen sowas tatsächlich zur Verfügung, man findet es auch auf der Homepage. Vor allen Dingen ist es schwierig, Daten zu finden, wenn Sie das über einen längeren Zeitraum darstellen wollen, wie sich die öffentliche Beschäftigung entwickelt. Und wenn Sie das international vergleichend machen wollen. Ich erläutere es ein bisschen dünn, es ist wahrscheinlich nicht mehr gut lesbar, ich erläutere aber kurz, was hinter diesen Zahlen oder was da oben jetzt als Grafik steht. Also die ILO gibt Zahlen raus, da haben Sie dann die öffentliche Beschäftigung und die Beschäftigung im privaten Sektor. Und dann können Sie natürlich ohne weiteres die Gesamtbeschäftigung errechnen und dann den Anteil der öffentlichen Beschäftigung ermitteln an der Gesamtbeschäftigung. Und wenn Sie das machen, dann stellen Sie Erstaunliches fest, dass Deutschland nämlich einen sehr, sehr kleinen öffentlichen Sektor hat, was die Beschäftigung angeht. Und dass in Deutschland als einzigem Industrieland die öffentliche Beschäftigung ziemlich stark abgebaut worden ist. Selbst Länder wie die USA und Großbritannien haben mittlerweile mehr öffentliche Beschäftigung als Deutschland. Sie sehen hier, Deutschland ist diese schwarze Linie. Die lag bei ungefähr 17-18% im Jahr 98. Und wir haben mittlerweile noch einen öffentlichen Beschäftigungsanteil, der liegt bei gut 14%. Das liegt unter allen Ländern, die ich hier sonst abgebildet habe, unter den USA, deutlich unter Großbritannien. Und es gibt Länder, und das sind auch wieder die wirtschaftspolitisch erfolgreichen Länder, nämlich die skandinavischen Länder, die auch vorbildliche Bildungssysteme haben, die auch relativ egalitäre Einkommensverhältnisse haben. Das hängt auch mit der Steuerpolitik zusammen. Sie haben in Dänemark zum Beispiel einen Spitzensteuersatz von ungefähr 60%. Damit können Sie auch einen entsprechenden Staatssektor finanzieren. Sie haben hier die skandinavischen Länder mit öffentlicher Beschäftigung in der Größenordnung von 30% und darüber. Das ist vor allen Dingen Beschäftigung im Bereich Gesundheit und Pflege und natürlich auch im Bereich Erziehung und Bildung. Sie haben deutlich bessere Personalschlüssel, zum Beispiel in Kitas. Da träumen die deutschen Kommunen von, solche Personalschlüssel zu haben. Dazu gibt es auch entsprechende Detailuntersuchungen. Ich will das hier jetzt mit Blick auf die Uhr nicht mehr weiter vertiefen. Ja, ich bin in einer Minute fertig. Ja. Ich will kurz zum Ende kommen. Wie gesagt, eine Viertelstunde ist ja dann auch noch Zeit für die Diskussion. Was lehren jetzt die Zahlen, also das, was ich hier gezeigt habe? Also es ist, was ich zeigen wollte eigentlich mit den Zahlen, ist, dass es kein Selbstläufer ist, hier Staatsabbau betreiben zu müssen, sondern dass man, wenn man sich mit der öffentlichen Staatstätigkeit beschäftigt, dass man dann grundsätzlich auch einen Blick auf die Einnahmeentwicklung werfen sollte. Zum einen ist es so, dass der deutsche Staat bei den Ausgaben, also die öffentlichen insgesamt, gespart hat vor der Weltwirtschaftskrise ganz massiv. Da ist keine Explosion der Ausgabentätigkeit in irgendeiner Form da gewesen, ganz im Gegenteil. Kein anderes Land ist so sparsam gewesen, ohne dass ich das gutheißen will, aber objektiv betrachtet, als objektive Aussage zu verstehen, kein anderes Land der Welt oder kein anderes Industrieland hat so stark auf die Ausgabenbremse getreten wie Deutschland. Das ging einher mit einem enormen Verzicht auf Einnahmen durch Steuerreformen, durch Steuersenkungen, die vor allen Dingen Unternehmen und reichen Haushalten zugute gekommen sind. Und das Ganze ist kein Zwang. Andere Länder verfahren anders. Wie gesagt, die skandinavischen Länder habe ich hier als Beispiele, vor allen Dingen als gute Beispiele genannt. Die machen eigentlich das Gegenteil. Die haben einen großen Staatssektor, die besteuern vernünftig, nach Leistungsfähigkeit, sozial gerecht, und das geht. Und die Lehren für Deutschland daraus sind oder wären, ich sage es mal ganz vorsichtig, dass man zunächst mal keine weiteren Steuersenkungen vornehmen sollte, dass man im Gegenteil über sozial verträgliche und wirklich über Steuererhöhungen, die nach dem Prinzip der Leistungsfähigkeit erfolgen sollten, nachdenken muss, die dann auch diese immer weiter auseinanderlaufende Einkommens- und Vermögensverteilung korrigieren sollten. Also zu denken ist an wieder eine höhere Einkommensbesteuerung, gerade von reichen Einkommen, also eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, an höhere Unternehmenssteuern dringend erhoben werden sollte, wieder die Vermögenssteuer und auch höhere Erbschaftssteuern wären sinnvoll. Die Erbschaftssteuer ist hier in Deutschland im Prinzip eine Bagatellsteuer. Da zahlen wirklich nur reiche Erben sehr wenig Geld. Das wären Maßnahmen, die ergriffen werden sollten, um wieder Geld in die öffentlichen Kassen zu spülen, um dann die Sozialausgaben erhöhen zu können, um Geld in das Bildungssystem reinzustecken. Bildung ist langfristig gesehen eigentlich die wichtigste sozialen Verteilungspolitik und auch um die öffentlichen Investitionen zu erhöhen. Und als letztes, das sollte man in dem Zusammenhang natürlich auch nicht vergessen, wäre es auch sinnvoll, Gelder in die Hand zu nehmen, um eine alternative Energiepolitik vernünftig auszustatten und die voranzubringen.